Genau, und ich denke, wir starten nochmal mit einem Gebet in unseren letzten Abschnitt. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für die, ja, für den Tag bisher hier. Wir danken dir jetzt auch, Herr, für das gute Essen, das du uns geschenkt hast und dass wir uns auch da körperlich erfrischen und stärken durften. Und danke, dass wir jetzt auch nochmal die Möglichkeit haben, in dein Wort hineinzuschauen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass wir dich und dein Wort über alles lieben lernen. Amen. Amen. Gut, ja, wir haben ja den Apostel Paulus verlassen vor der Mittagspause in Kapitel 2. Wir werden jetzt ein paar Dinge auch ein bisschen schneller überspringen müssen, weil ich gern dann noch im Kapitel 3 ein paar Schwerpunkte setzen würde. Wir gehen wieder hinein, Kapitel 2. Wir haben im Vers 4 den Text verlassen. Paulus hat hier beschrieben gehabt, ne, diese Schatzkammer, die ich habe in Jesus, und dann diesen ersten Blick auf die Verführung getan und eben deutlich unterstrichen, warum er all diese Dinge sagt. Gell? Die sage ich aber, damit euch niemand verführe durch überredende Worte. Ne? Das heißt, das ist genau das, was die Verführung tut, oder die will uns überzeugen, da will überredet werden. Aber wenn ich dieses Original kenne, wenn ich in dieser Schatzkammer zu Hause bin, dann erkenne ich, was die Wahrheit ist. Und dann bin ich auch geschützt vor der Verführung, weil ich begreife, das kann nicht sein. Wir haben diesen blassen Abgeschmack der Verführung gesehen, von dem, was wirklich in Jesus alles da ist. Und dann schreibt Paulus weiter, Vers 5, denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Na, das heißt, Paulus hat die Kolosser hier im Blick. Und auch wenn die Verführung erst Einzug gehalten hat in die Gemeinde in Kolossä, ne, er schreibt, ich sehe eure Ordnung und Festigkeit im Glauben, oder? Das heißt, noch scheint alles in guter Ordnung zu sein in Kolossä. Und doch sieht Paulus diese Wolken, die sich da am Himmel zusammenbrauen, und warnt deswegen die Kolosser, darauf wirklich zu achten, schon jetzt. Ne? Und das ist wichtig, dass wir das auch mitnehmen, weil es vielleicht jetzt gerade alles fein ist und die Sonne scheint, kann es trotzdem sein, dass sich an anderer Stelle bereits ein Gewitter zusammenzieht. Und dann ist es wichtig, dass wir das auch wissen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, mit Blick auf die Verführung im Lukas-Evangelium in Kapitel 17, und das ist ganz interessant, da redet er davon, dass Verführungen oder Ärgernisse, sagt er dort, kommen müssen. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob sie kommen. Es ist nur die Frage, wann. Und das ist wichtig, dass uns das auch in unserem Leben als Christen bewusst ist. Ne? Denn wenn mir das bewusst ist, dann bin ich vorsichtiger, dann bin ich vorbereitet, dann lasse ich mich nicht so einfach überrumpeln. Gell? Trotzdem ist es wichtig, in allem, wenn wir über Verführung reden, ne? Es gibt hier im irgendwo klingelt es?
Ja, entschuldige
bitte. Achso, ja, gar kein Problem. Im Judasbrief beispielsweise, wo es ja auch über die Verführung geht, da ist es ganz interessant, wenn wir den einmal aufschlagen. Na, wenn wir einmal in den Judasbrief kurz blättern wollen. Da ist ja auch das Thema der Verführung ein großes Thema. Und vor dem Hintergrund der Judasbrief, ne, geschrieben, als die Apostel bereits Jerusalem verlassen hatten und die Gemeinde dann nach dieser ersten Verfolgungswelle wieder zusammenkommt in Jerusalem, schreibt Judas, ne, bezieht sich dann auch auf seine Vorgänger. Und es ist interessant, es geht dann sehr stark um die Verführung dort in der Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt ist interessant, was Judas wie einen Bilderrahmen um den Judasbrief stellt. Wenn wir in den ersten Vers blicken, dann heißt es, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, Geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, ne? Auch mit Blick auf die Ärgernisse, die kommen werden. Dass wir jetzt nicht in Verzagtheit unser Leben führen, sondern dass wir wissen dürfen, in Jesus bleibe ich trotzdem ein Bewahrter. Und jetzt schauen wir auf das Ende des Judasbriefes. Und dann ist das wie ein Bilderrahmen, den Judas hier um seinen Brief setzt. Ne? Judas, Vers 24. Judas 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag. Na? Das heißt, der Judas gibt diesen Brief, in dem so viel Schweres drin ist wegen der Versuchung und wegen der Verführung, diesen Rahmen. Jesus bewahrt die Seinen. Seht ihr, und das darf ich auch im Kolosserbrief mitnehmen. Gell? Aber das entbindet uns nicht von der Vorsicht, denn auch wenn mich niemand aus der Hand Jesu reißen kann, so kann ich doch Schaden leiden über der Versuchung. und Verführung. Und das ist der springende Punkt, gell? Und damit mein geistliches Leben und auch das geistliche Leben anderer keinen Schaden nimmt, sollen wir wachsam bleiben. Das ist wichtig. Gell? Paulus geht nun weiter, Vers 6, und empfiehlt den Kolossern, was sie tun sollen. Das ist immer wichtig, dass wir nicht leben mit Blick auf die Dinge, die wir nicht tun sollen. Das ist etwas, was man in der Fahrschule relativ früh lernt, oder? Wo soll ich hinblicken, wenn mir ein Auto nachts entgegenkommt? Bitte? An die Seite. Wo soll ich nicht hinblicken? In die Scheinwerfer. Warum? Das blendet. Was passiert noch? Man fährt darauf zu, wo ich hinblicke, dahin fahre ich. Und was ich vor Augen habe, daraufhin lebe ich zu, oder? Das ist ganz interessant. So arbeitet nämlich der Teufel. Denken wir an den Garten Eden. Er redet mit der Eva im Garten Eden, die Schlange. Und wo lenkt sie sofort den Blick der Eva hin? Auf diesen Baum. Auf diesen Baum. Verstehen wir? Na? Noch ist der Baum der Feind, oder? Die Eva sagt, wir dürfen davon nicht essen, sonst müssen wir sterben. Aber sie blickt schon hin auf den Baum. Nun, das ist wie wenn ich im Auto fahre. Das ist der Grund, warum die Leute, wenn sie mit dem Auto die Straße verpassen und durchs Gelände düsen, unfreiwilligerweise genau den einen Baum erwischen, der im Feld steht. Warum? Weil sie auf den Baum schauen, die denken sich zwar den nicht, aber wo schaue ich die ganze Zeit hin? Auf den Baum. Na? Und das ist auch ein geistliches Thema. Und deswegen ist es schön zu sehen, wie die Bibel dem Rechnung leistet oder trägt. Na? Das heißt, Jesus bleibt nicht dabei stehen, was wir nicht tun sollen, sondern was sagt er nun durch Paulus den Kolossern? Er sagt, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Seht ihr? Und das ist unser Problem oft als Christen. Wie habe ich denn Jesus empfangen? Wie habe ich ihn empfangen? Was singen wir sehr schön im Lied? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. So kamen wir ans Kreuz. Na, mit dem Wissen, ich bin ein Sünder und ich bin verloren und ich kann nichts daran machen. Und jetzt hat Jesus mich erkauft und errettet und jetzt geht die wilde Rallye los. Na, jetzt meinen wir auf einmal als Christen, jetzt muss ich auch was tun. Jetzt muss ich was leisten. Wie ihr Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Ich habe ihn empfangen. Mit leeren Händen, ohne dass ich etwas bringen konnte. Und genau so darf ich jetzt auch wandeln in ihm, dass er mir mein Ein und Alles ist. Es ist alles vollbracht, alles gemacht in ihm. Das ist gerade in Kolossä so wichtig, wo es ja darum geht, dass sie sagen, halte noch dieses Fest, halte den Sabbat, iss dieses nicht und trink jenes nicht. Nein, das brauchst du alles nicht mehr. In Jesus ist doch alles vollbracht. So wie du begonnen hast, so wandle jetzt auch in ihm. Bitte, das nimmt mich nicht raus. Wir sollen uns natürlich danach ausstrecken, die Dinge zu tun, die vor Gott richtig sind. Aber nicht, um mir etwas zu verdienen, sondern weil Jesus für mich alles verdient hat. So wie ich ihn empfangen habe, so wandelt jetzt auch in ihm. Ich hatte nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und genau so darf ich jetzt auch leben. Und dann geht Paulus weiter. Gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben. Und das ist sehr schön, na, wenn wir jetzt hier wieder auf diese Worte schauen. Machen wir nochmal einen kleinen Ausflug. Na, da steht gewurzelt, oder? Wie geht's weiter? Gewurzelt? Bitte?
Auferbaut.
Auferbaut und?
Befestigt.
Und gefestigt, oder? Und jetzt ist es wieder ganz klar und ganz einfach. Was meint ihr, was für eine Zeitform dieses gewurzelt hat? Wie oft ist das passiert?
Einmal.
Das ist in meiner Vergangenheit passiert. Wenn ich Jesus habe, dann bin ich eingewurzelt. Na, das steht im Griechischen logischerweise. Das ist in der Vergangenheit passiert. Aber das hat Auswirkungen bis heute. Ich bin in Jesus eingewurzelt. Aber auferbaut und befestigt. Das ist logisch. Was muss das sein? Bitte? Das ist etwas, was die ganze Zeit an mir geschieht. Da steht im Preis. Das ist das, darin lebe ich jetzt. Na, das heißt, ich bin gewurzelt in Jesus. Und jetzt wird durch ihn mein Leben auferbaut und befestigt. In dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Überströmend mit. Was steht hier? Danksagung. Da sind wir wieder beim Dank. Na, wenn ich jetzt sehe, Herr Jesus, was du da alles an mir gemacht hast, wenn ich all dieses Werk vor Augen habe und das, was er noch immer an mir tut, wie er mich aufbaut, wie er mich befestigt, ja, da kann ich nicht mehr anders als einfach nur noch danken. Seht ihr? Und dann macht das meinen Wandel aus. Paulus schreibt an die Epheser, dass wir Gott danken sollen für alle Dinge. Das klingt manchmal hart. Aber warum kann ich Gott wirklich für alles jetzt danken? Wenn mein Leben gewurzelt ist in ihm, warum kann ich ihm für alles danken? Gott macht keine Fehler. Jedes Ding, das jetzt meinem Leben geschieht, mein Leben gehört ihm. Das muss an ihm vorbei. Und seine Wege sind lauter Güte und Wahrheit, heißt es im Psalm. Das darf ich wissen. Das heißt nicht, dass es immer einfache Wege sind. Das heißt nicht, dass es immer Wege sind, wo mir alles gefällt. Da gibt es schwere Wegführungen. Aber ich darf eines wissen, selbst die schwersten Dinge meines Lebens sind schon Segen. Die werden nicht nur Segen, sondern die sind es schon, sagt Paulus im Epheserbrief. Und deswegen kann ich danken, Herr Jesus, weil ich weiß, du schaffst etwas Herrliches. Und dann blicke ich auf all den Reichtum, den ich in ihm habe und darf mich einfach freuen. Was hat Gott uns da in Jesus geschenkt? Und jetzt kommt die Ermahnung des Apostel Paulus, die wir schon in der ersten Stunde betrachtet haben. Gebt Acht. Na? Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem danksagenden Blick auf Jesus lebe, in dieser Schatzkammer mich bewege, durchtauche durch diesen Speicher, na, den Gott mir in Christus geschenkt hat, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Na, das ist logisch. Wenn ich in Jesus die Schätze habe, die Fülle, dann habe ich ohne ihn nichts. Das ist Leere. Seht ihr, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen und wir haben viel über den Glauben geredet. Leider hat er sich bis heute dem Glauben verweigert. Aber ich weiß noch, wie ich bei ihm im Büro war und wir in das Gespräch kamen. Und dann ging es um dieses Leben mit Jesus. Und dann habe ich gesagt, wer einmal mit Jesus gelebt hat, wer Jesus kennengelernt hat, der will gar nie mehr ohne Jesus sein. Wenn ich das begriffen habe, was Gott mir da in Jesus geschenkt hat, was da für ein Reichtum in mein Leben gekommen ist, dann weiß ich, dass das andere überhaupt gar kein Leben war. Aber das kann man erst wissen, wenn man diesen Schritt gemacht hat. Das ist wie wenn man an so einer alten Kirche steht und dann hat man diese schönen verzierten Fenstergebilde. Wenn man außen steht vor der Kirche, dann schaut das nicht schön aus. Schaut aus wie so ein buntes Flickwerk, kann man nichts mit anfangen. Aber wenn man in diese Kirche hineingeht und jetzt scheint das Licht durch diese Kirchenfenster hindurch, dann entfaltet sich diese ganze Herrlichkeit, all dieser Fensterbilder in ihren ganzen Farben, Pracht und Fülle. Verstehen wir? Und so ist es mit einem Leben mit Jesus. Wer draußen steht, der begreift gar nicht, was er verpasst. Aber wer drinnen steht, der will nie wieder raus. Verstehen wir? Weil er begriffen hat, was das für eine Herrlichkeit ist, wenn ich mit Jesus lebe. Ja? Und genau das beschreibt er. Na, nicht nach Christus. Diese ganzen Irrlehren kommen ja nicht von ihm. Denn in ihm, sagt Paulus jetzt noch einmal und unterstreicht das, was wir schon gehört haben, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Leibhaftig. Und ihr seid, was steht da? Zur Fülle gebracht in ihm. Verstehen wir? In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. In einem Menschen kann da die ganze Fülle der Gottheit wohnen. Das ist unmöglich. Aber in Jesus geht das. Na? Und jetzt sind wir in Jesus, wenn in Jesus die ganze Fülle der Gottheit wohnt, dann sind wir in Jesus, wenn ich Jesus habe, dann bin ich an dieser Fülle dran. Mehr geht nicht mehr, oder? Das ist wie wenn ich ein großes Fass habe, ne? Das gefüllt ist mit Wasser und ich komme mit meinem kleinen Wasserglas an dieses Glas, oder? Diese Fülle dieses Fasses kann dieses kleine Glas niemals fassen, gell? Aber wenn mein Glas jetzt, wenn ich meinen Becher an dieses Fass halte und den Zapfhahn öffne, dann fließt aus dieser Fülle in meinen Becher. Und da ist so viel drin in diesem Fass, das kann dieses Glas oder dieser Becher niemals fassen. Aber dieser Becher ist zur Fülle gebracht. Und genauso ist es mit unserem Leben mit Jesus. Wenn ich Jesus habe, dann bin ich zur Fülle gebracht. Ich stehe an diesem Fass, das überfließt. Und alles, was ich machen muss, ist nur noch meinen Becher drunter halten. Mich füllen lassen mit all diesen Reichtümern, die Gott mir in Jesus geschenkt hat. Und meinen Becher überfließen lassen. Ist das nicht herrlich? Da brauche ich nichts mehr. Und dann beschreibt Paulus noch einmal, was diese Fülle nun beinhaltet. Dann beschreibt er den Kolossern noch einmal, ihr seid vollendet in ihm. Das heißt, ich bin erfüllt, ich bin zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, indem ihr auch, sagt er, beschnitten worden seid. Nicht mit einer Beschneidung, die mit Händen geschieht, das ist das, was diese Irrlehrer wollten, oder? Sondern in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Das heißt, eine geistliche Beschneidung. Jesus hat das alte, sündige Wesen abgeschnitten. Er hat mich neu gemacht. Gell? Und ich bin nicht nur beschnitten, ich bin mit Jesus begraben, oder? Das ist ganz einfach. Alles, was an Jesus geschehen hat, geschieht auch an mir. Wenn ich jetzt hier vorne die Bibel vom Noah nehmen würde und lege so mein Lesezeichen, oder ich kann auch meine nehmen, ich lege das Lesezeichen hier rein und klappe zu, dann ist dieses Lesezeichen wo? In meiner Bibel. Wenn ich diese Bibel nun auf den Overhead-Projektor lege, wo ist das Lesezeichen? Auf dem Overhead. Wenn ich diese Bibel unten auf den Boden lege, wo ist das Lesezeichen? Auf dem Boden. Wenn mein Leben in Christus ist, dann ist alles, was Christus betrifft, auch mir. Ist das nicht gewaltig? Habe ich jemals Gott dafür gedankt? Jesus ist gestorben, dann bin ich mit ihm gestorben. Jesus wurde begraben, dann bin ich mit ihm begraben. Aber Jesus, schreibt Paulus jetzt weiter, Vers 12, wir sind in ihm auch auferweckt worden. Jesus lebt und mit ihm leben wir. Ist das nicht herrlich? Was Jesus gehört, gehört auch mir. Weil ich bin in Christus und Christus ist in mir. Das ist eine unvorstellbare Fülle. Da dürfen wir drüber nachdenken, da werden wir nie ans Ende kommen. Was das alles bedeutet, was da mit mir geschehen ist, oder? Das ist herrlich. Und das malt er den Kolossern jetzt noch einmal vor Augen. Wir sind mit auferweckt. Das ist das, was wir vorhin schon hatten mit Heilung und Auferweckung. Dieses Beispiel mit dem Noah und dem Silas und dem Stephan. Jesus, wir sind mit ihm gestorben, aber wir sind auch mit ihm auferweckt in ein neues Leben. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, wir waren ja tot in unseren Sünden, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt, da steht, ausgelöscht hat die Handschrift, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Seht ihr, da beschreibt er noch einmal diese ganze Fülle dessen, was Jesus gemacht hat. Ich bin beschnitten, ich bin begraben, ich bin auferweckt. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Alles ist ausgetilgt, das ist ausgelöscht. Da gibt es ein schönes Bild im Alten Testament. Da gab es diese Fluchrolle und die wurde ins Wasser getunkt. Und wenn man sie rausgezogen hat, dann war die Rolle leer. Verstehen wir? Es ist ausgelöscht. Jesus hat den Handbrief, der gegen mich war, ausgelöscht. Es ist nichts mehr da. Menschen mögen mir meine Sünden und Vergehungen noch vorhalten, aber Gott tut das nicht mehr. Ist das nicht herrlich? Es ist alles vollbracht. Wunderschön. Brauche ich dann noch Feste und Neumonde und Sabbate, die ich halten muss? Wir merken, es macht keinen Sinn mehr. Das ist das, was Paulus erreichen will. Leute, schaut auf das, was Jesus gemacht hat und ihr begreift, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht Jesus und es reicht Jesus allein. Wer ihn hat, hat alles. Ja? Und dann geht er weiter, wir springen jetzt hinein in den Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank. Das ist jetzt völlig, jetzt gab es in der Gemeinde, wo Leute, die haben einen gerichtet. Ja, lieber Silas, aber du hast da vorhin einen Schweineschnitzel gegessen. Nein, du hast glücklicherweise einen Rindersteak. Ich war der mit dem Schweineschnitzel. Das geht ja gar nicht. Nein, da brauche ich mir kein Gewissen mehr machen. Jesus hat doch bezahlt. Das hat doch... Das ist alles erledigt. Oder wegen dem Trank. Glücklicherweise trinkst du jetzt ein Wasser. Oder hinsichtlich irgendeines Festes oder Neumondes oder gar von Sabbaten. Ja, du warst, lieber Herr Goral, Sie halten den Sabbat nicht. Oh, wenn wir bei den Adventisten schauen, ist das Mahlzeichen des Tieres. Dass ich den Sabbat nicht halte, sondern den Sonntag. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist ein anderes Evangelium, wo ich da angekommen bin. Das ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Ob ich den Sabbat an dem Tag oder an dem halte. Na, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Ende in einem falschen Evangelium landen, wenn wir das weiterspinnen. Na, wenn ich sage, jeder, der den Sonntag hält, gehört zum Antichrist und geht verloren. Na, dann ist auf einmal nicht mehr die Frage, ob ich Jesus habe, entscheidend, sondern die Frage, ob ich den Sabbat halte oder nicht. Paulus sagt, hey, euch richte niemand deswegen. Das ist völlig egal. Anka, wenn du den Sabbat halten willst, darfst du es tun, oder? Aber wenn die Anita sagt, ich halte nicht, ist es auch recht. Na, verstehen wir? Die Freiheit habe ich jetzt als Christ. Ist das nicht herrlich? Verstehen wir, was für eine Freiheit auf einmal deutlich wird, gell? Das ist ja alles nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber ist Christus, sagt Paulus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut. Jetzt sind wir wieder darüber im Anruf. In Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat. In manchen Übersetzungen steht, die er nicht gesehen hat. Was ist denn richtig an der Stelle? Na, man kann das jetzt machen, man kann mal schauen. Es gibt ja die sogenannte Textkritik, bitte die nicht verwechseln mit der Bibelkritik. Das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Na, im Laufe der Jahrhunderte hat man verschiedene Textquellen entdeckt und hat versucht, anhand dieser Textquellen, die man gefunden hat, den ursprünglichen Text in seiner Vollständigkeit zu rekonstruieren, oder? Und dabei gibt es ganz, ganz viele Übereinstimmungen, aber manchmal Kleinigkeiten, die im Text unterschiedlich sind. Und eine davon finden wir hier an dieser Stelle. Gell? Die einen haben stehen, die er nicht gesehen hat, und die anderen haben stehen, die er gesehen hat. Was könnte ich jetzt zum Beispiel machen? Na, wenn wir mal die älteren Handschriften anschauen, die ersten, die da waren, die ohne Korrekturen, die haben alle das nicht gesehen. Nicht. Was liegt jetzt nahe? Wahrscheinlich, dass das nicht da nicht hingehört. Na? Am Ende ist es nicht entscheidend, müssen wir auch zugeben. Na? Aber es macht einen Sinn. Da waren Leute, die sich in Demut und Anbetung der Engel vergangen haben und dabei auf Dinge gesehen haben oder eingegangen sind, die sie gesehen haben. In was? In Visionen. Aber wir haben doch das Wort der Wahrheit. Da brauche ich was nicht mehr? Vision. Na? Das sagt, das macht keinen Sinn mehr. Ich habe doch das Wort der Wahrheit. Ich habe Jesus. Na? Und diese Offenbarungsgaben, ich habe das vorhin schon erwähnt und denke mir nur an den Propheten, die haben in der Bibel eine zeitliche Begrenzung, die damit verbunden ist, wann der Kanon der Schrift, wann diese Geheimnisse Gottes zur Vollendung gebracht sind. Dann machen bestimmte Gaben gar keinen Sinn mehr. Sonst hätte ich immer die Schrift und. Na? Und damit brauchen wir heute auch keine Visionen mehr. Ne? Sondern wir haben Gottes Wort und aus dem dürfen wir leben. Aber wenn ich in diesen Dingen lebe, ne, ich kehre meine Demut nach außen, ich verehre die Engel, ich habe Visionen, dann führt das oft dazu, dass Menschen, was sind am Ende? Paulus schreibt es hier, grundlos aufgebläht. Da werde ich stolz drüber. Schaut mal, was ich alles habe. Das hast du nicht. Ich bin der bessere Christ. Na, ja, da musst du noch ein bisschen reifen, lieber Noah, ne? Dass Gott dir vielleicht auch mal so eine Vision schenkt, wie er es mir geschenkt hat. Ne? Also, grundlos aufgebläht in der Gesinnung seines Fleisches oder von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt. Das heißt, das ist das, was dann passiert. Dann halte ich mich nämlich fest, nicht mehr an dem Haupt, nicht mehr an Jesus, sondern an diesen Sonderoffenbarungen, ne? An diesen Visionen, an dieser Anbetung der Engel. Das wird auf einmal der zentrale Ankerpunkt meines Glaubens. Aber wer sollte das sein? Jesus, weil ich in ihm doch die Fülle habe, weil er doch derjenige ist, von dem alle Dinge kommen. Nicht festhalten das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Und dann ermahnt Paulus sie noch einmal und sagt, wenn ihr nun mit dem Christus, diesen Elementen der Welt, diesen Engelmächten gestorben seid, diesen dämonischen Mächten, was unterwerft ihr euch dann überhaupt noch Satzungen, als lebtet ihr in der Welt? Das brauche ich doch nicht mehr. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Ich kann als Christ alles essen. Und ich darf es auch berühren. Bei den Juden war das so, wenn ich unreine Dinge berührt habe, dann war ich selber kultisch unrein. Das Problem habe ich als Christ nicht mehr. Und davon bin ich frei gemacht in Jesus. Na? Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, gell? Das schaut alles klug und toll aus, wenn ich danach lebe. Gell? Das ist diese nach außen gekehrte Demut, diese Selbstkasteien, die sind aber in Wirklichkeit, sagt Paulus, eigenwilliger Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Das heißt, am Ende geht es nur darum, mein eigenes Fleisch durch diese Dinge zu befriedigen. Zu zeigen, schau mal, wie gut und wie toll ich bin. Schau mal, was ich alles kann, mir selbst etwas vor Gott zu verdienen. Aber wenn doch alles in Jesus vollbracht ist, dann kann ich mir selbst vor Gott überhaupt nichts mehr verdienen. Und dann geht's zu, wie es in dem Lied heißt, Stern, auf den ich schaue, alles Herr bist du. Singe ich das nur oder ist er das für mich wirklich geworden? Bin ich davon überzeugt, dass es stimmt, wenn ich es dann singe, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, oder ist es nur eine Floskel? Seht ihr, dienen die Aktionen, die ich setze, nur zur Befriedigung meines Fleisches? Will ich mir irgendwas verdienen noch vor Gott, irgendwas erringen, irgendwas noch dazu bekommen? Oder weiß ich um die Fülle, die ich in Jesus habe? Und ist das, was ich lebe, einfach nur noch meine Reaktion auf diese Fülle? Der Dank für all das, was Jesus für mich gemacht hat. Nun geht Paulus weiter und jetzt kommen wir in dieses dritte Kapitel. Und das ist dieser Knackpunkt, den wir vorhin gesehen haben. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn das jetzt an uns geschehen ist, ich bin in dieses neue Leben gerufen, ich habe diese Fülle in Jesus und er hat mich neu gemacht, dann sollte dieses neue Leben jetzt auch nicht an mir vergeblich sein, sagt Paulus. Na? Dann sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist. Das heißt, das soll jetzt meine Gedankenwelt beherrschen. Die Dinge, die vor Gott stimmig sind, die Gott gefallen, das, was droben ist und nicht mehr auf das, was auf der Erde ist. Wofür lebe ich auf dieser Welt? Lebe ich für diese Erde? Lebe ich nur für irdische Ziele? Oder geht es mir am Ende um die Ewigkeit? Seht ihr, das macht Weisheit in ihrem Kern aus, dass ich fähig werde, Entscheidungen zu treffen vor dem Hintergrund der Ewigkeit. Und da fällt manche Entscheidung anders aus. Lebe ich mit diesem Blick? Treffe ich meine Entscheidung mit der Frage danach, ob sie am Ende vor Gott Bestand haben, ob sie für die Ewigkeit dienen? Das ist eine Frage. Wofür lebe ich? Lebe ich für droben oder lebe ich für hier? Paulus sagt einmal sehr schön im Philipperbrief, oder? Wir haben hier auf dieser Erde keine Bürger, sondern wo ist mein Bürgerrecht? Im Himmel. Nun, ich bin im Herbst wieder in den USA. Na, wenn ich dort reise in den USA, da bin ich immer ein Fremdling. Ne? Also vielleicht kann ich mich ein bisschen verstellen und wenigstens vortäuschen, dass ich halbwegs gut Englisch spreche, damit nicht an jeder Ecke alles immer gleich auffällt. Ne? Aber ich bleibe ein Fremdling, ich habe da kein Bürgerrecht, oder? Wenn ich dann die deutsche Grenze wieder überschreite, ne, in München am Flughafen aussteige und durch den Zoll gehe, dann habe ich in diesem Land wieder Bürgerrechte. Seht ihr, da bin ich zu Hause. Seht ihr, unsere Heimat ist im Himmel. Da ist unser Bürgerrecht. Auf dieser Erde haben wir keins. Na, ich habe vor vielen Jahren mal auf einem Jugendtag mir ein T-Shirt gekauft, das habe ich noch, da steht drauf, I am only visiting this planet. Na, ich bin nur zu Besuch auf diesem Planet. Und so ist es eigentlich auch. Hier sind wir nur Besucher. Daheim sind wir woanders. Aber lebe ich jetzt mit diesem Blick, mit diesem Wissen, dass ich woanders daheim bin? Und dann beschreibt Paulus, wie das ausschaut, wenn ich auf das sinne, was droben ist. Er schreibt dann weiter, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier bleibt manches, was wir als Gemeinde leben. Die Gemeinde wirkt nicht sonderlich attraktiv in dieser Welt. Gell, jetzt bemüht man sich in der Gemeinde, sie so ein bisschen anzupinseln manchmal, dass es attraktiver wird in der Welt. Ne? Manches davon ist gut und manches von dem Pinselwerk ist einfach schlecht. Ne? Ist dann nur ein sinnloses sich anpassen an die Welt. Was auch immer, die Gemeinde wird erst wirklich Herrlichkeit haben in der Ewigkeit. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir Herrlichkeit haben. Na, dass es uns mit unseren Gemeinden in den Breitengraden, wo wir leben, so gut geht, da dürfen wir Gott auf Knien dafür danken. Das haben viele Christen nicht. Die erleben das noch ganz anders, dass sie als Teil der Gemeinde zum Abschaum der Gesellschaft gehören. Aber einmal werden wir alle zur Herrlichkeit gehören. Da werden wir Herrlichkeit haben, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm wo sein dürfen? Jawohl, auf seinem. Was hat er uns versprochen? Wo werden wir sein mit ihm? Auf seinem Thron. Wir werden mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Ja, da werden wir Herrlichkeit haben. Die, die hier so verachtet waren, die so belächelt waren, ne, die ein bisschen minder bemittelt waren, wie kann man denn an sowas noch glauben? Die werden eines Tages mit Jesus auf dem Thron sitzen. Und die Welt wird staunen. Dann hat die Gemeinde Herrlichkeit. Aber hier dürfen wir uns freuen, wenn Gott uns mal ein bisschen was davon gibt, aber es gehört nicht zum Wandel der Gemeinde. Na, der Wandel der Gemeinde ist in Niedrigkeit in dieser Welt. Aber unser Leben, das wir nun haben mit Jesus, das darf sichtbar werden. Und so schreibt Paulus jetzt weiter, was wir tun sollen. Ne? Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Gell? Das ist der Kampf, in den wir jetzt gestellt sind. Ne? Das heißt, jetzt gilt es, diese alten fleischlichen Glieder zu töten, abzulegen. Und jetzt nennt er da ein paar Dinge. Was zählt er hier auf? Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Ne? Da merke ich schon, dass, warum die Habsucht ist erst die ersten vier Punkte, die hängen ja ganz eng mit sexuellen Verfehlungen zusammen, oder? Hurerei. Mit Hurerei, Porneia im Griechischen bezeichnet die Bibel alle Formen außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Seht ihr, Sexualität ist etwas, was Gott geschaffen hat, aber sie gehört in die Ehe und nirgendwo anders hin. Alles andere ist Hurerei. Und sie gehört nicht in die Ehe zwischen Mann und Mann und Frau, sondern auch da ist die Bibel völlig klar. Ehe ist die Ehe zwischen Mann und Frau und nichts anderes hat vor Gott Gültigkeit. Das ist Hurerei, wenn wir es anders machen. Ja? Unreinheit, das ist Leidenschaft, da gebe ich mich vielleicht meinen Begierden hin, aber nicht lasse ich mich leiden vom Wort Gottes. Na, böse Lust und dann kommt die Habsucht. Die Habsucht steht in einer Linie mit diesen Dingen, denn am Ende geht es bei all diesen Dingen immer um die Befriedigung meiner Wünsche. Und es gibt im Griechischen drei Begriffe, im Hauptsache im außerbiblischen Griechisch für Liebe. Da gibt es Eros, Philia und Agape. Und das ist ganz interessant, Eros verbinden wir heute immer mit körperlicher Liebe. Im Griechischen ist das nicht der Fall, da hat Eros einen deutlich weiteren Begriff. Aber was Eros umspannt, und das ist interessant, ist letztlich eine Liebe, die berauscht ist vom Anderen. Na, das heißt, eine völlige, von Gefühlen weggerissen und jetzt die Befriedigung in dem Anderen sucht. Ich will den Anderen für mich haben, die letztlich ihre eigene Lebenserwartung in dem Anderen erfüllt sehen will. Das ist eine sehr egoistische Form von Liebe. Und deswegen ist es die passende Form, ne, für das, was wir heute mit Eros in unserer Gesellschaft bezeichnen. Aber wir sehen, das geht weit drüber hinaus. Na, das ist eine Habsucht, die den Deckmantel der Liebe trägt. Ich will haben für mich, aber das ist keine Liebe. Seht ihr, das ganz interessant, im außerbiblischen Griechisch ist Agape eine Liebe, die sich bewusst für den anderen entscheidet und dann an ihm festhält, die den Minderwertigen heraufsetzt. Das ist Agape, das ist was ganz anderes. Da geht es nicht mehr um mich, sondern nur noch um den anderen. Und deswegen ist es sehr schön, da ist das der sinnvolle Ausdruck auch für die Liebe Gottes in der Bibel. Aber na, diese Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, das soll uns nicht mehr beherrschen. Tötet diese Glieder, dagegen sollen wir vorgehen, oder? Um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst wandeltet, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber, sagt er, legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das heißt, auf der einen Seite habe ich den alten Menschen ausgezogen und ich habe den neuen angezogen, das ist passiert. Aber auf der anderen Seite darf ich lernen, jetzt auch genau das zu leben, oder? Jemand hat es mal sehr schön zusammengefasst, es gilt jetzt auf der Erde zu leben, was wir im Himmel schon sind. Oder? So kann man das ja schön zusammenfassen, oder? Ich bin neu gemacht, aber jetzt gilt es, dieses neue Leben auch zu leben. Gell? Und da heißt es hier, legt ab Zorn und Wut. Das könnte gar das Gleiche sein. Im Griechischen ist das ganz interessant. Zorn, das heißt Orge, und das ist ein Gemütszustand. Ne? Das heißt, da beginnt nämlich alle Wut sozusagen. Die beginnt in mir, das ist mein Gemüt. Ne? Und ich soll mich nicht von diesem Gemüt beherrschen lassen, dass in mir der Zorn sich aufstaut. Und was passiert, wenn der Zorn sich in mir aufstaut? Irgendwann kommt es zur Explosion, wie so ein Vulkan, oder? Und das ist dann dieses zweite Wort, Wut im Griechischen, das ist der Ausbruch dieses Zorns. Jetzt kommen manche Menschen und sagen, ja, als Christ kann ich auch einen heiligen Zorn haben. Na, die Bibelstelle möchte ich mal sehen. Der Jakobus schreibt sehr deutlich, des Mannes Zorn tut nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn Jesus in der Lage war, als er in den Tempel ging, in heiligem Zorn diese Dinge zu erledigen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus sündlos war. Aber für uns als Christen gilt, legt den Zorn und die Wut ab. Das ist ein Unterschied. Ja? Seht ihr? Auch die Bosheit, die Lästerung, und das sind Dinge, die folgen, oder? Dieser Gemütszustand führt zum Wutausbruch, oder? Die Bosheit, das ist das, was ich dann anderen Menschen an Bösem antue, ne? Versteht ihr? Das ist wie so eine Eskalationsstufe. Und wenn ich Böses anderen Menschen antue, dann fange ich auch an, über sie zu lästern. Da steht im Griechischen Blasphemie. Das ist die schlimmste Form von Rufschädigung, die man durchführen kann, oder? Und schändliches Reden, ne? Das heißt, wenn ich so in meinen Gedanken wütend bin über andere Menschen, dann fange ich nicht nur an, ihren Ruf kaputt zu machen, ich werde auch Schlechtes über sie reden. Das ist wie eine Stufenleiter, die es immer weiter nach oben geht. Und die beginnt mit dem Zorn als Gemütszustand. Genau den darf ich ablegen. Wie kann ich das denn? Unterm Kreuz. Wie mache ich das unterm Kreuz? Was kann ich tun, damit? Warum bin ich denn zornig auf den anderen? Ja, ich habe keinen Frieden in mir, genau, der geht dann weg. Warum bin ich aber zornig? Warum werde ich über jemanden zornig?
Weil ich vergessen habe
zu danken. Vergessen habe zu danken, was noch? Weil ich es nicht so, jawohl, na, verstehen wir, am Ende geht es darum, da ist jemand schuldig geworden, da ist was passiert. Was könnte ich jetzt machen, um diesen Zorn loszuwerden? Vergeben und danken. Haben wir nicht genau das am Anfang des Briefes gehabt? Dass er uns innerlich kräftigt, mit Freuden auszuharren und langmütig zu sein. Jesus ist meine Quelle. Seht ihr, wenn ich mich an dieses Haupt hänge, dann werde ich erleben, wie er mir die Kraft gibt, jetzt genau diese Dinge zu leben. Na? Weil wir den Alten ausgezogen und den Neuen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Jesus erneuert diesen Menschen, ne? Das ist wieder ein Präsens, ne? Der wird die ganze Zeit erneuert. Je länger ich mit Jesus lebe, umso mehr wird Jesus mich verändern, immer mehr hin in diese Erkenntnis, ne? In diese Beziehung hinein, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Darum geht es, dass man Jesus an mir sehen kann. Seht ihr, der Mensch ist ja geschaffen worden in das Ebenbild Gottes. Ja, wenn wir jetzt uns einmal vorstellen würden, ich glaube, Hans-Peter Reuer hat es mal gebracht, das Beispiel, na, es gäbe Leben auf dem Mars und die finden in einer dieser Mars-Sonden, die wir hinaufschicken, eine Bibel. Und dann schlagen sie die Bibel auf und finden auf den ersten Seiten gleich hier, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild. Oder sagen sich diese, also bitte, es gibt keine Mars-Menschen, das ist bloß eine Fiktion, aber nur um etwas zu verdeutlichen. Na? Und jetzt sagen diese Mars-Menschen, gut, wir haben Gott noch nie gesehen, aber wir wissen, wo die Menschen wohnen. Hey, dann schicken wir eine Delegation auf die Erde, dann wissen wir, wie Gott ist. Also, abgemacht, zack, ein paar Marsmännchen in die Kapsel rein, auf die Erde. Nach einem halben Jahr kehrt diese Expedition zurück und die sind völlig durch den Wind. Und die anderen fragen sie, was ist denn los? Und dann erklären die und sagen, ja, wir waren auf der Erde, wir haben den Menschen beobachtet. Ja, und? Ja, wie ist Gott? Lass uns das wissen. Ja, Gott ist ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Säufer, ne? Ein Lügner, ein Dieb. Und wir merken, das ist geblieben von dieser Ebenbildlichkeit, die ist zerstört worden. Aber in dem Moment, wo Jesus in ein Leben Einzug hält, da beginnt ein Erneuerungsprozess. Jesus beginnt mich wieder zurück zu verändern in sein Ebenbild. Dieser Prozess wird abgeschlossen in der Ewigkeit. Gell? Paulus schreibt hier jetzt von ihm, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Je länger ich mit Jesus lebe, umso mehr darf und will Jesus in meinem Leben Gestalt gewinnen, bis ich eines Tages vor ihm stehe und dann werden wir sein, wie er ist. Römerbrief Kapitel 8. Ist das nicht herrlich? Wenn uns dann das Marsmännchen begegnete, dann wäre es anders. Na, das ist der Prozess. Na, und in diesem neuen Menschen, sagt Paulus jetzt, da gibt es keinen Griechen und keinen Juden, keine Beschneidung und keine Vorhaut, keine Barbaren, Skythen, Sklaven und Freien, sondern Christus alles und in allem. Das heißt, das ist das, was jetzt alles beherrscht. Na, das heißt, Jesus setzt seine Gemeinde, auch die in Kolossä und auch die in Memmingen und Otto Beuern, in Marktoberdorf und Kempten und wo auch immer, zusammen aus ganz unterschiedlichen Menschen, die er zu einem Neuen verbunden hat. Na, da ist nicht mehr Grieche und Jude, da ist nicht mehr Beschneidung und Vorhaut, da kann man sich vorstellen, was das schon für Spannungen in der Gemeinde gegeben hat. Aber da gab es auch noch Sklaven und Freie, vielleicht sogar der eigene Herr und der eigene Sklave. Da kann man sich vorstellen, was das auch für Spannungen in die Gemeinde gebracht hat. Aber Jesus macht uns fähig, trotz dieser Unterschiede und Spannungen Gemeinde zu leben. Na, das sind Barbaren und Skythen, na, die Barbaren, das waren die Ungebildeten in den Augen der Griechen. Das waren die, die weder Lateinisch noch Griechisch sprachen. Also wir alle. Oder die meisten von uns wahrscheinlich. Ne? Die nannte man Barbaren, das waren die Ungebildeten. Und die Skythen, das geht noch eine Stufe drunter, das waren die Unzivilisierten in der damaligen Welt. Das war ursprünglich ein Reitervolk an der, oder Nomadenvolk an der Nordküste des Schwarzen Meeres. Man kann das aber nicht räumlich ganz genau einordnen und man muss davon ausgehen, dass die sich bis an die Elbe ausgebreitet haben. Und diese Skythen, die hatten ein paar ganz unzivilisierte Riten. Die haben beispielsweise den Wein unverdünnt getrunken. Ne? Also das sind wir nicht nur Barbaren, das sind wahrscheinlich in den meisten Fällen auch noch Skythen. Ne? Also wahrscheinlich trinken die meisten von uns den Wein unverdünnt, wenn sie ihn trinken. Und das griechische Wort für unverdünnten Wein trinken heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, den Wein auf skythische Weise trinken. Ne? Da weiß man, was die Griechen von den Skythen gehalten haben. Ne? Die Frauen haben es dann noch ein bisschen übertrieben und haben dabei den Wein dann auch gerne sich übers Kleid geschüttet, was der Rest der Truppe ganz toll fand. Ne? Also, und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt kommen solche Skythen mit Juden in eine Gemeinde. Oh, da braucht es nicht mehr viel Fantasie. Wie der Jude nach Hause kommt beim Mittagessen und schimpft über die Skythen in der Gemeinde. Und wie die Skythen nach Hause kommen und schimpfen über die Juden, die immer so gesetzlich sind. Na, verstehen wir? Also, aber nein, sagt Paulus. Da ist nicht mehr Grieche und Jude, nicht mehr Beschneidung und Vor, nicht mehr Barbar und Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Seht ihr, das darf der Blick sein. Jesus ist doch für uns alle unser Ein und Alles geworden. Das ist das Bindemittel, das uns zusammenhält, das uns zusammenklebt. Und je mehr Jesus die Mitte wird in meinem persönlichen Leben, umso besser wird es auch mit meinem Bruder und meiner Schwester. Seht ihr, dann, wir leben ja alle jetzt heute in dieser Zeit, kleinen Kästchen, na, die Welt mit all den positiven und negativen Dingen dann doch in sehr greifbare Nähe bringen in jeder Situation des Lebens. Na, was erlebt man, wenn zum Beispiel, ganz nette Geschichte, wenn ich nach Hause komme und habe irgendwas, wo ich sage, hey Kinder, das müsst ihr mal sehen. Na, dann kommen 5 Kinder, der Bildschirm, der ist klein, was machen die? Damit die alle da drauf schauen können. Oh, da wird es ganz eng. Verstehen wir? Wenn Jesus Christus die Mitte wird, wenn er mein Ein und Alles wird, wenn er unser Ein und Alles, dann haben wir eine zentrale Mitte. Und das führt uns alle, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind, ganz eng zusammen. Da machen wir heute Veranstaltungen in den Gemeinden, noch Flötenkurse und was weiß ich, was es alles, kann man alles machen, um die Einheit in den Gemeinden zu fördern. Aber was sagt der Johannes im Johannesbrief? Was ist der Schlüssel zur Einheit? Wandelt im Licht, wie er im Licht ist. So habt ihr Gemeinschaft untereinander. Jesus muss die Mitte sein. Und dann entsteht diese Einheit in einer Form, die herrlich ist. Ob da jetzt Barbaren und Skythen, Griechen und Juden, Sklaven und Freie sind. Und dann beschreibt Paulus, wie wir diese Einheit aufrechterhalten können. Na, er will ja nicht nur stehen bleiben bei dem, was wir nicht mehr tun sollen, sondern bei dem, was wir stattdessen tun sollen. Was braucht es nun, dass dieses neue Leben sichtbar wird? Und dann sagt er, zieht nun an. Gell, das eine soll ich ausziehen, soll ich ablegen, soll ich bekämpfen. Und das soll ich jetzt anziehen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Als allererstes, herzliches Erbarmen. Habe ich das noch? Habe ich Erbarmen mit den Nöten meines Bruders und meiner Schwester? Seht ihr, dieses Wort für Erbarmen, das Blanchnizomai im Griechischen, das bedeutet das. Das ist ganz interessant. Als der Herr Jesus die Menschenmenge sieht, die waren wie Schafe ohne einen Hirten. Da war, wie wenn es ihn die Eingeweide innerlich umdreht. Und das bedeutet dieses Wort. So hat ihn diese Not, die er gesehen hat, bewegt. Bewegt mich die Not meines Bruders und meiner Schwester auch noch. Und nicht nur die körperliche oder auch die geistlichen Dinge, oder? Paulus schreibt an die Galater, wenn dein Bruder in Sünde fällt, dann bring du, der du geistlich bist, ihn in Sanftmut zurecht. Nicht mit dem Holzhammer. Das ist einfacher. Noah, hast du mal wieder Mist gebaut. Das mache ich zweimal, dann wird der Noah mir ausweichen. Zuhören wird er mir nicht mehr. Deswegen mache ich es heute nur einmal. Also, habe ich noch ein Erbarmen mit der Not meines Bruders, meiner Schwester? Ja, und ich darf nur auf mich selber schauen, wie viel Erbarmen hat Jesus mit mir gehabt. Und dann kommt das Zweite. Nach Erbarmen redet er von Güte. Und das Wort ist etwas, damit können wir heute nicht mehr viel anfangen. Dieses griechische Wort für Güte heißt so viel wie nützlich sein. Das heißt, wenn ich die Not meines Bruders, meiner Schwester sehe, dann sollte ich mir eine Frage stellen, nämlich, wie kann ich ihm oder ihr helfen? Wie kann ich ihm oder ihr nützlich sein? Das ist Güte. Das ist nicht mehr die Frage, hat er es verdient oder sie, sondern es ist nur noch die Frage, wie kann ich ihm oder ihr nützlich sein? Das ist Liebe, die sich fragt, was kann ich für den anderen sein? Nicht, was will ich für den anderen sein? Sondern was braucht die Person wirklich? Und das will ich ihr geben. Das ist Güte. Dann kommt als nächstes Demut, denn die brauche ich jetzt. Demut bedeutet, dass ich mich drunter stelle. Dass ich lerne, nicht mehr hoch von mir zu denken. Wo werde ich denn demütig? Wie geschieht das? Wie werde ich demütig? Jawohl, indem ich mich im Lichte Gottes sehe. Na, ich habe euch vorhin schon mal kurz erzählt von meinen kleinen Jugendeskapaden im Bereich des Kraftsports. Ich hatte ja ein eigenes Fitnessstudio und ich war damals eingeladen auf eine Veranstaltung. Da war der damalige Mr. Universe zu Gast, Jean-Pierre Füchs. Na, wer das googeln will, kann das mal tun. Schaut aus wie eine lebende Rittersporttafel, quadratisch praktisch gut, genauso breit wie hoch. Na? Und der Mann war schon eine Show für sich und ich dachte zu dem Zeitpunkt schon auch, dass ich ein bisschen trainiert hatte in meinem Leben. Ne? Also, aber als ich dann vor dem Jean-Pierre Füchs stand und gar nicht wusste, wo die Schultern anfangen und der Rest wieder aufhört, ne? Da kam ich mir auf einmal so klein vor. Und da war mir bewusst, ich kam ins Fitnessstudio zurück und stand vor dem Spiegel und habe mich gefühlt, wie wenn ich noch nie eine Hantel in der Hand gehabt hätte. Versteht ihr? Da stellt mich Gott in sein Licht. Da sehe ich Jesus und da sehe ich in Jesus, wie der Mensch sein sollte. Und darüber werde ich demütig. Und daraus kommt Sanftmut. Na, wenn ich erkenne, ich bin doch selber zu jeder Sünde fähig, so wie der andere auch, dann werde ich darüber sanftmütig. Ich bin nicht eindeutig besser wie der andere. Da höre ich auf zum Schimpfen über den anderen, weil ich bin gar nicht besser. Jede Sünde, die der andere tut, könnte ich auch tun. Oh, was entrüsten wir uns manchmal über die Sünden der anderen. Das können wir nur so lange machen, bis wir selber gemerkt haben, dass ich fähig bin genau zur selben Sünde. Und vielleicht habe ich sie nicht getan. Warum? Weil Jesus mich bewahrt hat. Aber wenn einer hier sitzt und meint, er hat eine Sünde nicht getan, weil er es nicht getan hat, weil ich so stark bin, dann würde er sich täuschen und dann würde er irgendwann auch entsprechendes Erwachen haben. Nein, das ist nicht der Fall. Und dann kommt aus dieser Sanftmut die Langmut. Wie viel Geduld hat Gott mit mir in meinem Versagen? Dann darf ich die auch mit dem Nächsten haben, gell? Und dann dürfen wir lernen, einander, heißt jetzt hier, ertragen und euch gegenseitig vergeben. Gell? Es gibt Dinge, die muss ich einfach lernen, am anderen zu ertragen. So wie die anderen Dinge an mir ertragen müssen. Die sind vielleicht gar nicht Sünde, aber die sind vielleicht manchmal ein bisschen unnütz oder die nerven manchmal ein bisschen. Aber dürfen wir lernen, einfach zu tragen und immer rumnörgeln und immer rumkorrigieren am anderen. Gott stellt mir meinen Nächsten nicht in den Weg, damit ich ihn verändere, sondern wozu hat Gott mir meinen Nächsten in den Weg gestellt? Um mich zu verändern. Woran scheitert eine Ehe? Die scheitert nie am anderen, sondern was sagt Paulus? Was sagt der Herr Jesus selber? Warum hat Gott den Scheidebrief zugelassen? Wegen eures Herzenshärtigkeit. Das Problem ist am Ende, egal was, es gibt Dinge, die können eine Ehe wirklich vernichten. Na bitte, nicht falsch verstehen. Aber das Grundproblem ist erstmal meines Herzenshärtigkeit. Wenn der andere sich falsch verhält mir gegenüber, habe ich mich gefragt, was würde Jesus jetzt tun? Was wäre die richtige Reaktion? Na, da gibt es viele Ehepaare, die sehen immer gleich, was der andere alles nicht richtig macht. Und da können die viele Geschichten erzählen. Kann schon sein, dass der andere das alles falsch gemacht hat. Aber sehe ich auch, was ich alles nicht richtig mache in der Ehe? Wo ich schuldig werde am anderen? Wie schaut es mit meinem Herz aus? Das ist das Grundproblem. Meines Herzens Härtigkeit. Also, es gibt Dinge, die darf ich ertragen. Und bei den anderen Dingen darf ich jetzt lernen, da wo es um Schuld geht, einfach zu vergeben. Ne? Wir können jetzt nicht mehr näher ausführen, wir wollen ja in den Landeanflug kommen, ein paar Minuten machen wir noch, aber da darf man einmal nachdenken. Paulus sagt dazu, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Bin ich bereit dazu, so zu vergeben? Jesus vergibt bedingungslos. Jesus vergibt vollständig. Jesus vergibt sofort. Bin ich bereit zu vergeben, wie Jesus mir vergeben hat? Das ist eine Herausforderung. Da könnte man noch vieles dazu sagen, dazu fehlt die Zeit. Na, und dann schließt Paulus zu diesem allen, aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das darf jetzt, na, dieses sozusagen wie das, die Zusammenfassung all dessen, was er gesagt hat. Darum geht es am Ende, dass wir lieben. Und die Liebe findet genau darin ihren Ausdruck. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das ist das, was dann geschieht. Na, wo ich so lebe, wo ich in dieser vergebenden Haltung lebe, wo ich mit Güte und Demut und Sanftmut in Liebe meinem Nächsten begegne, da bekomme ich was in meinem Herzen? Da bekomme ich einen Frieden. Wenn ich nicht vergebe, dann bekomme ich nie Frieden, oder? Wenn die Petra mir auf den Fuß tritt und ich bin sauer auf die Petra dann, und ich trage dir diese Schuld hinterher, wen belastet es? Ja, mich selbst. Ich muss es ja tragen. Na, meine Arme werden länger. Aber wenn ich vergebe, dann bin ich frei. Dann bin ich frei. Ist das nicht herrlich? Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. In einem Leib. Gell? Wir sind alle gemeinsam in dem einen Leib dazu berufen. Und seid dankbar. Mann, wenn ich sehe, was hat Jesus mir vergeben, was hat er an mir alles gemacht, kann ich gar nicht mehr anders als dankbar sein. Und all diese Dinge weitergeben an meine Nächsten. Lasst das Wort, sagt Paulus jetzt, des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist das, was wir jetzt tun sollen. Haben wir ganz am Anfang gesehen, dass wir erfüllt werden mit dieser Weisheit, gell? Indem wir Gottes Wort reichlich in uns wohnen lassen. Indem ihr in aller Weisheit, gell, euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in euren Herzen in Gnade. Das heißt, das ist jetzt der Schlüssel dazu, dass wir uns anfüllen mit Gottes Wort. Dass es wirklich uns bewohnt, das ist der Ausdruck, es ist wirklich bewohnt, oder? Na, nicht nur einzelne Kammern in meinem Leben zur Verfügung hat, sondern dass Gottes Wort mich ganz erfüllen darf. Reichlich. Na, und wenn Gottes Wort mich erfüllt, was wird passieren? Heiko und ich unterhalten uns, was passiert? Dein Herz ist voll von Gottes Wort, was wird auszusehens immer wieder passieren? Ach, du wirst es aussprechen, oder? Es kommt aus dir raus, was mein Herz voll macht. Das kommt aus meinem Mund raus. Verstehen wir? Das ist gelebte Seelsorge in der Gemeinschaft der Gemeinde. Da brauche ich nicht mehr 200 Kilometer zum nächsten Seelsorger fahren. Verstehen wir, wenn das wieder Programm wird unter uns Christen, dass Gottes Wort reichlich in uns und unter uns wohnt. Das ist oft der größte Mangel. Und da reden wir über alles, aber nicht über geistliche Dinge. Wir dürfen auch über Spanien gegen England reden, ne? Oder... kein Problem, na, verstehen wir. Aber das soll nicht mein Herz erfüllen. Was erfüllt mein Herz? Wohnt Gottes Wort reichlich in uns? Na? Dann können wir uns gegenseitig auch lehren und ermahnen mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Na, das ist ganz interessant. Die Psalmen stehen stellvertretend für Gottes Wort. Dann gibt es Loblieder. Na, das ist auch, die kann man weitergeben. Ich kann die singen oder ich kann die sagen. Na, da steht nicht, dass ich sie singen soll. Singen steht nur, soll ich wo? In meinem Herzen. Und das kennen wir alle, wenn mein Herz voll ist von der Freude an Jesus, dann beginnt's zu singen. Wenn dann die Anker mir über den Weg läuft, dann muss ich ihr nettes Lied singen, das in meinem Herzen ist. Ne? Aber vielleicht gebe ich ihr einfach eine Versstrophe mit oder einen Gedanken, der mir gerade durch den Kopf geht. Verstehen wir? Ne? Und so, verstehen wir, ist mein Herz erfüllt von Jesus. Das Wort des Christus wohnt reichlich und das dringt nach außen und das wird unsere Gemeinschaft verändern. In Kolossäe genauso wie in unseren Gemeinden. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und da kann man im Übrigen auch wieder übersetzen in oder mit Dank. Da ist es wieder. Merken wir was? Der Dank zieht sich durch diesen Brief. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, na, wenn so Gottes Wort mich innerlich erfüllt, dann ist es ganz egal, was ich tue oder was ich rede, ich werde das tun, im Namen des Herrn Jesus. Das verstehen, weil das innerlich mich verändert, weil das innerlich mich treibt. Na, der Maulwurf ist besiegt. Ohne Vorschlaghammer. Von innen heraus. Verstehen wir? Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Ja, da ist es noch einmal. Und dann gibt Paulus in den letzten Versen noch ein paar ganz praktische Anweisungen, wie jetzt dieses Leben als Christ in unserem Alltag ausschauen soll. Da redet er zu den Frauen und gibt ihnen eine Weisung, die heute sehr spöttisch betrachtet wird, ne, und die man nicht mehr haben will. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Aber das ist eine ganz interessante Sache. Vor vielen Jahren hat ein lieber Bruder mir mal gesagt, Friede, wenn du in Eheseelsorgegespräche kommst, Epheser 5 ist fast immer die Lösung. Da steht, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen und die Männer ihre Frauen lieben sollen. Wie Christus die Gemeinde, der sich selbst für sie dahingegeben hat. Und dann ist das so. Und genau das steht hier. Bitte, auch wenn die Welt dagegen schreit, das ist doch die Wahrheit, haben wir gesehen. Probieren wir es einfach aus, wenn wir es nicht tun. Aber eine Frau wird erleben, wo sie sich ihrem Manne unterordnet. Das macht sie frei. Das ist das, wozu Gott, wie Gott sich das in der Ehe gedacht hat. Und die Männer, die dürfen lernen, ihre Frauen zu lieben. Und sie sollen nicht was sein gegen sie? Bitter. Ja, da ist der Mann vielleicht dann enttäuscht, weil die Frau sich nicht so unterordnet, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann soll er sie trotzdem lieben. Und da ist vielleicht die Frau enttäuscht, weil der Mann sie nicht so liebt, wie sie sich das vorgestellt hat. Dann darf sie sich trotzdem unterordnen. Und wissen doch, Herr Jesus wird dafür sorgen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und da steht ein schöner Zusatz in allem. Auch wenn ich es vielleicht anders sehe wie meine Eltern, ne? Darf ich als Kind meinen Eltern einfach vertrauen. Denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, wo sind die Väter? Hier steht einer, sind noch ein paar hier im Raum. Ne? Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wie reizen denn Väter ihre Kinder zum Zorn? Wie machen das die Väter? Das machen sie ganz einfach. Also vielleicht durch Strafe, was machen Väter noch? Bitte? Ja, was machen denn Väter ganz gern? Die haben klare Vorstellungen, wo der Zug hingehen soll. Na, verstehen wir? Da kann ich mein Kind überfordern, da kann ich es reizen, da kann ich es. Die sollen nicht mutlos werden. Ist das Handeln als Vater an meinen Kindern ein ermutigendes oder ein entmutigendes? Wie rede ich mit ihnen? Was verlange ich von ihnen? Na, das ist eine Aufgabe, die den Vätern gestellt wird, interessanterweise, nicht den Müttern. Ja? Dass in unserem vielleicht nach Erfolg strebenden Leben ich die Kinder nicht überfordere, dass ich ein Ermutiger bin und kein Entmutiger. Ihr Knechte, die Sklaven, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei, als Menschengefällige. Das heißt, da wird es oft keinen Lohn geben, oder? Sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gell? Auch die Knechte sollen das tun. Na, das darf man dann auch mitnehmen in seinen eigenen Arbeitsalltag. Manchmal kommt man sich da auch geknechtet vor, auch wenn unsere Stellung heute definitiv besser ist, wie die der Knechte damals. Na? Und dann schreibt Petrus im Petrusbrief ein sehr schönes Wort. Er sagt an die Knechte, dass sie ihren Herren gehorchen sollen. Und in der Luther-Übersetzung ist es sehr schön, auch den Wunderlichen. Und da gibt es vielleicht manchen Chef, über den man sich am Ende wundert. Und dann darf ich trotzdem einfach gehorchen. Na, aller Gehorsam in der Arbeit wie in der Familie hat nur eine einzige Grenze, nämlich welche? Dass es nicht gegen Gottes Wort geht. Da gilt am Ende, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das ist wichtig. Aber ansonsten darf ich als Christ genau das leben und ich werde deswegen keine Angst haben müssen, irgendwas zu verpassen. Na, was sagt er hier den Knechten? Da ihr wisst, Vers 24, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Gott sieht das alles. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. In aller Unterordnung dürfen die Knechte wissen, sie dienen am Ende Jesus. In aller Unterordnung darf die Ehefrau wissen, sie ordnet sich am Ende nicht ihrem Mann unter, sondern Jesus. In aller Unterordnung dürfen die Christen wissen, wir ordnen uns nicht dem Staat unter, sondern in letzter Konsequenz Jesus. Und es darf uns ganz ruhig machen, auch wenn da Entscheidungen getroffen werden, die uns nicht immer gefallen. Aber wir dürfen uns einfach unterordnen. Solange es nicht dem Wort Gottes widerspricht. Na? Vers Kapitel 4. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Das ist jetzt die Aufforderung an die Chefs der damaligen Zeit und auch die der heutigen, na, dass sie ihre Arbeiter nicht ausnutzen, na, sondern ihnen das geben, was recht und billig ist. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Auch sie müssen ja einmal Rechenschaft dafür ablegen. Und dann schließt Paulus diese Anweisungen und wir unseren Bibelschultag mit diesen letzten beiden Aufforderungen. Verharrt im Gebet. Na, mit Blick auf all diese Dinge, die wir jetzt gesehen haben, bleibt eins über allem, dass wir im Gebet verharren. Und darin wachen mit Danksagung. Na, dass wir auf der einen Seite im Gebet unsere ganze Bedürftigkeit, die Bedürftigkeit der Gemeinde Jesu, der Gemeinde vor Ort, der Geschwister, im Gebet Jesus niederlegen. Aber darin nicht nur die Bedürftigkeiten hinlegen, was Gebet beinhaltet, sondern auch gleichzeitig schon danken. Na, weil wir ja wissen dürfen, Jesus wird ausfüllen all unseren Mangel in Herrlichkeit. Gell? Und dann betet er noch, dass sie auch beten sollen, dass Gott ihnen eine offene Tür gibt, na, für das Evangelium, dass er dieses Geheimnis des Christus, mit dem wir uns heute so intensiv beschäftigt haben, weiterreden kann, damit noch viele Menschen dargestellt werden, vollkommen in Christus. Und dann dürfen wir auch darum beten. Und über allem dürfen wir jetzt lernen, aus dem Ganzen zu wandeln, Vers 5, in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Gell? Die gelegene Zeit auskaufend, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Gell? Das heißt, dass ich in Liebe rede zu den Menschen, aber gleichzeitig auch in Klarheit. Liebe und Wahrheit, die gehen immer, das ist wie ein Pärchen, die gehören immer zusammen. Ich kann das eine nicht vom anderen trennen. So dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und dann schließt Paulus mit einer Grußliste. Auch die wäre spannend noch zu studieren. Das lasse ich euch als Hausaufgabe übrig. Gibt es ein paar spannende Inhalte auch in dieser Liste. Ich glaube, was wir tun dürfen abschließend, ist genau das, was Paulus hier zum Abschluss auch sagt. Dass wir verharren wollen im Gebet und darin wachen wollen mit Danksagung. Mit Blick auf all diese Herrlichkeiten, die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Dieses gewaltige Geheimnis des Christus, der uns vollkommen vor den Vater gestellt hat, der in uns lebt und der die Hoffnung der Herrlichkeit ist und in dem wir zur Fülle gebracht sind. Damit möchte ich schließen und möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort, in das wir heute Morgen blicken durften. Wir danken dir, Herr Jesus, für die Fülle, zu der wir gebracht sind in dir. Herr Jesus, wir danken dir für dein Erlösungswerk, für deine Vergebung. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Wir danken dir auch für die schweren Situationen und auch die schweren Personen, in die und die du uns in den Weg stellst, weil du sie gebrauchst, uns in dein Ebenbild zu verwandeln. Danke, dass du was Herrliches schaffst aus uns. Und so gib doch Gnade, Herr Jesus, dass wir fähig werden, deine Liebe, wie wir es gesehen haben, weiterzugeben an die Menschen um uns herum. Herr Jesus, und über allem, dass wir aufschauen auf dich und uns freuen an all diesen Reichtümern, die uns in dir geschenkt sind. Amen. Amen.